SRF Audio.
War Wladimir Putins Rede zum Tag des Sieges gestern ein Signal der Deeskalation? War es ein Zeichen der Ratlosigkeit oder war es reine Taktik des russischen Präsidenten? Noch immer wirft der Auftritt Putins an der Militärparade in Moskau Fragen auf. Er hat der Ukraine nicht offiziell den Krieg erklärt und auch keine Generalmobilmachung angekündigt, wie manche erwartet hatten. Die Kämpfe gehen derweil unvermindert weiter. In der Nacht meldete die Ukraine heftige Raketenangriffe auf die Hafenstadt Odessa. Wie sieht die nächste Phase des Krieges aus und wie könnte dieser Krieg enden? Manfred Zappa beobachtet die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Russland schon lange. Der Politikwissenschaftler ist seit rund 20 Jahren Chefredaktor der deutschen Zeitschrift Osteuropa, die die aktuellen politischen Entwicklungen in Osteuropa und Russland analysiert. Barbara Peter hat mit Manfred Zappa gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Mit etwas Abstand zu gestern, Manfred Zappa. Wie deuten Sie Wladimir Putins Auftritt, wie deuten Sie seine Rede zu diesem Tag des Sieges?
Der Auftritt war eigentlich unspektakulär. Es war eine kurze Rede und all das, was wir im Westen erwartet hatten, dass es da eine Generalmobilmachung geben wird oder dass Putin einen Sieg erklären würde, hat sich nicht erfüllt.
Also unspektakulär, das zeigt auch irgendwo unsere Erwartungen, eben die Generalmobilmachung, von der man zum Teil, je nachdem, welche Quellen man glauben konnte, schon fast ausging. Und jetzt blieb er unter diesen Erwartungen. Wie ist das zu deuten?
Ich glaube, Putin ist sich dessen bewusst, dass der Krieg, auch wenn er ihn Spezialoperation nennt, keineswegs die große Rückendeckung der Bevölkerung hat. Und eine Generalmobilmachung würde bedeuten, dass die gesamte Gesellschaft in das Kriegsgeschehen reingezogen würde. Und das will er vermeiden. Sie dürfen nicht vergessen, dass in diesen ersten 9 Wochen Russland faktisch eine Niederlage auf dem Sturm nach Kiew erlitten hat und dass Russland in diesen ersten Wochen mit voraussichtlich 20.000 Toten mehr Tote zu beklagen hatte als die Sowjetunion im längsten Krieg ihrer Geschichte, nämlich im Afghanistan-Krieg von 1979 bis 1989. Und das ist unglaublich. Das ist ein militärisches Fiasko, das ist ein politisches Fiasko. Und trotz aller Propaganda kann Russland nicht verschleiern, was für ein Debakel da in der Ukraine militärisch passiert.
Wenn Sie die toten Soldaten ansprechen, es ist ja schon aufgefallen, wie viel Raum diesen Kriegsopfern in seiner Rede auch gegeben wurde. Also das ist ja eigentlich ein Thema, das in Russland bisher kaum zur Sprache gekommen ist. Und er hat jetzt da wirklich auch die Soldaten explizit angesprochen, die in diesem zitatgerechten Kampf für Russland gefallen sind. Wie deuten Sie das?
Naja, die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg ist eine Sakralisierung der Opfer und eine Sakralisierung der Roten Armee. Die Opfer, die im Zweiten Weltkrieg oder im großen Vaterländischen Krieg aus sowjetischer Sicht von 1941 bis 1945 zu beklagen waren, sind für eine heilige Sache gestorben. Und das ideologische Moment, was Putin im Prinzip seit der Rede vom 21. Februar und dann der Kriegserklärung am 24. Februar stark zu machen versucht, ist, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen von den USA, wir werden angegriffen von der NATO und die benutzen die narzisstische Ukraine als Instrument gegen uns. Die haben die Ukraine als Hebel aufgebaut, als Anti-Russland und wir müssen uns verteidigen. Es ist also dieser doppelte Zugang, dass man versucht, die Opfer in die große, sakrale und damit einer rationalen Erklärung eigentlich enthobenen Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Großen Vaterländischen Kriegs zu stellen und dass man zweitens versucht, die Mobilisierung für diesen Krieg zu stärken. Das ist eine ganz, ganz klare propagandistische Message, die sich auch in der gestrigen Rede wiederfindet, die allerdings bei der Kriegserklärung am 24. Februar und bei der Anerkennung der Volksrepubliken als souveräne Staaten der Volksrepubliken Lugansk und Donetsk am 21. Februar schon angelegt war. Insofern sage ich eigentlich unspektakulär, wie diese ganze Propaganda und diese ideologische, völlig verdrehte Sicht auf die Welt uns bereits bekannt war.
Es war bekannt, also Sie sagen eben diese Propaganda mit den angeblichen Nazis in der Ukraine, dass man die Ukraine entnazifizieren wolle. Das hat er von Anfang an gesagt und trotzdem hat das bei uns auch bei vielen Fragezeichen ausgelöst. Also da sieht man jetzt eigentlich, was der Kern war, was die Absicht war dieser historischen Referenz.
Ja, die historische Referenz, die geht auf das Jahr 1945 zurück, in dem nämlich damals das nationalsozialistische Deutschland nach dem 8. Mai entmilitarisiert und denazifiziert werden sollte. Und hier gibt es wieder den Brückenschlag hin zur Ukraine. Die ideologische Darstellung, das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, in Russland lautet, eigentlich gibt es eine Kontinuität zwischen dem Abwehrkampf der Sowjetunion 1941 bis 1945 und dem Abwehrkampf jetzt gegen die NATO und die USA und die Nazis in der Ukraine. Das ist eine solche Geschichtsklitterung, es ist eine so skandalöse Darstellung, dass man einfach fassungslos ist. Wenn wir aber akzeptieren, dass Putin und das Putin-Regime brillant in der Orwellschen Weltdarstellung sind. Weiß ist schwarz, Angriff ist Verteidigung, Krieg ist Frieden, Überfall ist Defensive, dann müssen wir im Prinzip all das, was Putin sagt, komplett anders lesen, um das zu dechiffrieren. Und das ist die Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert sind und einige Leute im Westen tatsächlich der Meinung sind, Putin hat hier in dieser Situation einen Punkt, wenn Sie sagen, ja, aber die Osterweiterung der NATO sei doch mit dafür verantwortlich oder das Agieren der USA. Es ist völlig ahistorisch, es ist falsch und es ist vor allen Dingen unkritisch, unfähig in der Interpretation und Analyse dessen, was das Propaganda-Arsenal des Putinismus ist.
Wenn Sie sagen, es gibt auch hier bei uns eben Fehlinterpretationen dieser Propaganda, was heißt denn das für die Stimmung, auch für sozusagen die Empfänglichkeit für diese Propaganda in Russland? Verfängt diese Erzählung, diese Verbindung zwischen 1945 und 2022?
Ja, wir müssen sagen, sie verfängt leider, weil die Propaganda-Instrumente außerordentlich einfach sind und wirken. Ein Großteil der russländischen Bevölkerung informiert sich über das Staatsfernsehen. Sie haben keine zweiten Kanäle, sie haben keinen Zugang zum Internet, zumal das Internet immer stärker kontrolliert wird. Und wenn Sie von morgens bis abends Geschichten in diesen Fernsehkanälen hören, dass der Genozid an der Bevölkerung in dem Donbass verhindert würde, dass die Ukraine mit Hilfe der Amerikaner kurz davor gewesen sei, biologische Waffen zu entwickeln und dass das heilige Russland so angegriffen würde wie von Napoleon oder vom nationalsozialistischen Deutschland, dann verfängt es bei etlichen Leuten. Und wir haben es seit 1999, 2000, seit dem Amtsantritt von Putin, mit einer schleichenden Remilitarisierung des Landes, der Bildung, der Schulen, der Kultur zu tun. Und die Umfragen des Levada-Zentrums, des letzten Meinungsforschungszentrums in Russland, was einigermaßen unabhängig noch arbeiten konnte, zeigen wieder, dass die Rückendeckung für Putin relativ stark ist. Also die Bevölkerung steht einerseits noch hinter dieser Spezialoperation im Donbass und des gesamten Krieges in der Ukraine. Aber andererseits, und das ist ganz, ganz wichtig, kommen die Leichen der gefallenen Soldaten in Zinksack nach Russland. Und diese Toten, die zerstören die Glaubwürdigkeit jeder Propaganda. Das muss man ganz eindeutig sagen. Das mag zynisch klingen, aber mit jedem Toten, der als Soldat in der Ukraine fällt, wird diese Propaganda unterminiert. Und das ist etwas, was insbesondere in den Regionen, wo sehr viele Soldaten ausgehoben worden sind und wo sie herkommen, also zum Beispiel im Nordkaukasus oder in den nationalen Republiken an der Wolga oder aber am Baikalsee, bereits erhebliche Wirkung zeigt.
Er hat ja auch für die Familien von gefallenen Soldaten Hilfen angekündigt. Also heißt es, er befürchtet da wirklich auch, dass eben die Stimmung, um es jetzt mal so ein bisschen zugespitzt zu sagen, dass das kippen könnte. Absolut. Will er da einfach den Druck wegnehmen oder ist das wirklich auch etwas, was für ihn gefährlich werden könnte?
Nein, das ist absolut richtig beobachtet. Das ist hier im Westen eigentlich unterschätzt worden. Er hat sich genötigt gesehen, nach 2 Monaten ganz starke soziale Unterstützung für die Familien der Opfer anzukündigen. Und das ist ja ein implizites Eingeständnis, wie schwierig es tatsächlich ist und wie stark dieses Problem verbreitet ist. Das heißt, es ist genug Druck da, auch auf Seiten der Militärs, die feststellen, wie sie aufgerieben werden, mit was für fatalen Mängeln der Kriegszug vorbereitet wurde. Und in der Hinsicht ist das ein eindeutiges Zeichen der Schwäche.
Dieser 9. Mai, dieser Tag des Sieges, ist ja eigentlich eben ein Tag des Gedenkens an die Opfer, an die gefallenen Soldaten im Zweiten Weltkrieg bei der Bekämpfung von Nazi-Deutschland. Jetzt hat man aber gesehen, dass dieses Jahr sowohl Kasachstan wie auch Kirgisistan, also zwei ehemalige Sowjetrepubliken, auf ihre Paraden, auf ihre Feiern verzichtet haben. Obwohl es ja eigentlich nicht nur um Russland geht, sondern es geht ja um die damalige Sowjetunion. Wie ordnen Sie das ein?
Die Kasachen sind außerordentlich skeptisch, dass ihnen ein ähnliches Szenario drohen könnte wie der Ukraine. Es gibt eine starke russischsprachige Minderheit im Norden Kasachstans und die Kasachen wissen, dass diese revisionistische Karte, die Putin seit der Annexion der Krim 2014 spielt, genauso gut gegenüber der Regierung in Kasachstan ausgespielt werden könnte. Es ist eine Zurückhaltung aus Sorge.
Und ist diese Sorge berechtigt?
Absolut. Wir verfolgen seit 2005, als Putin das erste Mal davon gesprochen hat, dass die Auflösung der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen sei, eine revanchistische und revisionistische Politik. Das muss man in aller Deutlichkeit aussprechen. Die Sowjetunion war eine Status-Quo-Macht und das putinsche Russland ist eine revisionistische Macht, der es darum geht, eine Wiederherstellung eines wie auch immer gearteten Imperiums zu bekommen. Und Putin spricht der Ukraine ein Existenzrecht ab. Putin spricht der Ukraine eine eigenständige Geschichte, eine eigene Identität ab. Er leugnet, dass es so etwas wie eine ukrainische Sprache und Kultur gibt. Und das haben auch die Kasachen oder die anderen Führer in dem postsowjetischen Raum sehr aufmerksam verfolgt. Und in dieser Hinsicht ist das, was Putin gegen die Ukraine macht, dass er nämlich mit Gewalt, mit dem Mittel des Krieges, einen Angriffskrieg führt, um die Ukraine zu zerstören, zu unterwerfen, eine Bedrohung für jeden unabhängigen Staat auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.
Wir haben dabei natürlich, diese Frage kam ja immer mal wieder auch schon zur Diskussion, aber wir haben dabei vor allem über Georgien oder über Moldawien gesprochen, aber hat man vielleicht eben sozusagen den Teil der ehemaligen Sowjetunion, eben Kasachstan oder Kirgisistan, hat man den Teil vielleicht hier im Westen fast etwas vernachlässigt?
Ja, natürlich, weil er einfach zwischen China und
Russland noch weiter weg
ist. Wir haben auch bei dem Aufstand, bei diesen Protesten, die sehr unklar war in Kasachstan Anfang des Jahres, eigentlich sofort anschließend wieder woanders hingeschaut. Das, warum uns die Ukraine so interessiert, ist, dass die Ukraine natürlich unmittelbarer Nachbar der Europäischen Union ist. Wir sehen es mit den Millionen Flüchtlingen, die Polen, die Deutschland, die Schweiz, die alle aufgenommen haben, wie nah das alles ist. Und es ist keine böse Absicht, dass man die Entwicklung in Kasachstan unter Umständen auf die leichte Schulter nimmt. Es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass der unmittelbare Nachbar uns mehr angeht als ein ferner Nachbar.
Das ist das Tagesgespräch mit Manfred Zapper, Politikwissenschaftler, Russland-Experte und Chefredaktor der Zeitschrift Osteuropa. Herr Zapper, reden wir über die Ukraine, weil natürlich eben der Krieg in der Ukraine, vor allem jetzt auch unter diesem Eindruck der Rede von gestern, von dem Auftritt von Wladimir Putin, vielleicht auch neu zu bewerten ist. Beziehungsweise manche sahen da in diesem etwas zurückgenommenen Auftritt, in dieser Nicht-Eskalation, eigentlich schon fast eine Deeskalation. Sie auch?
Nein, überhaupt nicht. Dafür gibt es überhaupt keinen Anlass. Weil all das, was Putin gestern nicht gesagt hat, andere sagen können oder aber mit Verspätung gemacht wird. Also es kann nach wie vor eine offizielle Kriegserklärung, eine Generalmobilmachung erfolgen. Es kann aber genauso gut sein, dass die militärische Schwäche so stark ist, dass Putin nach innen erklärt, der Krieg ist beendet, in dem Augenblick, in dem beispielsweise das gesamte Gebiet Luhansk oder das gesamte Gebiet Donetsk militärisch kontrolliert würde. Also ein autoritäres Regime oder ein Diktator hat die Souveränität, die Kriegsziele neu zu definieren und zu sagen, Mission accomplished. Wir können sagen, jetzt haben wir den Genozid verhindert. Aber es ist völlig unklar und es gibt überhaupt noch keinen Ansatzpunkt, der in diese Richtung zielt. Was wir sagen können, ist, das erste Ziel, die Regierung Zelensky, die angebliche faschistische Junta, zu stürzen, ist gescheitert. Der Blitzkrieg ist gescheitert. Die militärischen Verluste sind enorm. Die menschlichen Verluste sind enorm. Die Neudefinition des Krieges, dass nun im Donbass der Schwerpunkt der konventionellen Kriegsführung stattfinden soll, erweist sich ebenfalls als viel schwerer als angenommen. Und die Vernichtungsfähigkeit, also der Urbizid in Mariupol wird jetzt momentan auf Odessa übertragen. Und das ist einfach monströs. Wir hätten uns, und da muss man ganz ehrlich sein, wir hätten uns nicht vorstellen können, dass all die Städte, Slowjansk, Mariupol, Kramatorsk, die in den Karten der deutschen Wehrmacht ab 1941 verzeichnet werden, als Orte der Vernichtung, heute wieder als Orte der Vernichtung auftauchen. Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass neben den Massengräbern, die Nazis und die Einsatzverbände in Charkiw ausgehoben haben, wo sie 13.000, 14.000 Juden in Dobritski Jahr erschossen haben, heute von russischen Artillerie wieder zerstört wird. Die Menora, das Denkmal dort, wurde von russischen Truppen zerstört. Das ist eine derartige Überlagerung der Vernichtungserfahrung des Jahres 1941 bis 1945 durch den neuen Krieg. Es ist einfach etwas, was sich niemand von uns hatte vorstellen können. Und das Ganze wird als ideologische Befreiung dieser Menschen von dem angeblich faschistischen, von der faschistischen Junta in Kiew dargestellt. Also es macht einen fassungslos, um das ganz ehrlich zu sagen.
Sehen Sie denn im Moment Anhaltspunkte, um überhaupt irgendwie ablesen zu können, wie eine mögliche weitere Strategie, also eine militärische Strategie in der Ukraine aussehen könnte? Beziehungsweise machen wir uns vielleicht da falsche Vorstellungen, dass man wie so Plan A, B und C in der Schublade hat und jetzt nach Plan XY vorgeht? Oder ist das viel chaotischer auch?
Es ist viel chaotischer und es ist total unkalkulierbar. Das, was wir momentan erleben, ist das erste Stadium eines Abnutzungskrieges. Und dieser Abnutzungskrieg, der kann sehr lange dauern. Der kann erhebliche menschliche und materielle Kosten noch nach sich ziehen. Und wir wissen überhaupt nicht, wie es in dieser Hinsicht weitergeht. Das Grundproblem besteht darin, dass beide Seiten sich wechselseitig ausschließende Positionen vertreten. Die russische Position lautet, die Ukraine muss sich uns unterwerfen. Wir entscheiden über die Ukraine. Und die Ukraine hat das Recht, und das ist das völkerrechtliche Prinzip, ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung zu verteidigen. Und es gibt nach jetzt bald 2,5 Monaten nicht den Hauch einer Annäherung in dieser Sache. Erst wenn Russland auf den Anspruch verzichten würde, die Ukraine zu unterwerfen, zu unterjochen und zu entscheiden, was in der Ukraine passiert, dann gäbe es so etwas wie einen Ansatzpunkt für Diplomatie. Dieser Ansatzpunkt für Diplomatie ist momentan überhaupt noch nicht zu identifizieren. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass dieser Abnutzungskrieg noch uns eine Weile beschäftigen wird.
Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat gestern gesagt, er hält einen Sieg der Ukraine und einen Rückzug Russlands ebenfalls für möglich. Wie bewerten Sie solche Aussagen?
Das ist eine der Optionen, die ich momentan mir nicht vorstellen könnte. Was heißt eigentlich Sieg? Wir haben die grundsätzliche Frage zu diskutieren, was ist das Kriegsziel der Ukraine? Die Ukrainer haben zunächst den Angriffskrieg, den völkerrechtlichen Angriffskrieg, das Verbrechen Russlands erfolgreich gestoppt und zurückgeschlagen. Und da haben sie Unterstützung nach Artikel 51 der UN-Charta von sehr vielen Staaten bekommen, weil ein Angriffskrieg Russlands eins der stärksten Verbrechen ist, was die internationale Staatengemeinschaft kennt. Je stärker diese Position die Ukraine gewinnt, in den Vordergrund rückt, desto stärker wird verschleiert, dass tatsächlich Russland natürlich auch nach wie vor militärisch nicht abzuschreiben ist. Also wir sind in einer Situation, in der, wie Ernst Bloch das gesagt hatte, dieses Dunkel des gelebten Augenblicks alles eigentlich überhüllt. Wir sehen nicht wirklich, was auf dem Boden passiert. Ich halte derartige Äußerungen wie das, was der britische Verteidigungsminister gesagt hat, für reine Spekulation. Ich halte es für wichtig, die Ukraine zu unterstützen in ihrem Kampf um die eigene Freiheit und Selbstbestimmung. Aber ich warne davor, erstens irgendwelche Sieghoffnungen in dieser Phase, in der völlig unklar ist, worum es geht, zu schüren. Und zweitens die Geschichte für vorzeitig beendet zu erklären. Dafür gibt es nicht den Anhaltspunkt, nicht den Hauch eines Anhaltspunktes. Wir möchten das aus psychischem Überdruss eigentlich, wollen wir, dass dieses grausame Morden aufhört, aber der Krieg wird uns diesen Gefallen nicht tun. Putin wird uns diesen Gefallen nicht tun, weil eine Niederlage Putins eine Niederlage auch des Putin-Regimes ist. Putin kämpft in der Ukraine gleichzeitig um seine Macht. Das muss man wahrscheinlich ebenfalls mit in Rechnung stellen. Das kann allerdings auch positiv gewendet werden, indem man sagt, die Situation ist militärisch so verfahren, dass es in der russischen Elite in den Gewaltapparaten zwischen der Armee und den Geheimdiensten zu Konflikten kommt und es in Russland eine Absatzbewegung von Putin oder eine interne Variante eines Putsches, eines Machtwechsels oder sonstiges gibt. Auch dies ist eine Option, wie Kriege enden können.
Das heißt, Herr Sapper, wenn wir eben auch wieder darüber diskutieren, ja gerade auch in Deutschland, dass auch die Diplomatie auch eine Chance haben solle, dass es nicht nur um militärische Mittel gehen könne. Das heißt, es könnte auch sein, mit Russland verhandeln heißt vielleicht irgendwann dann auch nicht mehr nur mit Putin verhandeln oder ist das total abwegig?
Das ist total abwegig zurzeit. Vor allen Dingen müssen wir uns fragen, wer sollen denn eigentlich die Verhandler sein, mit denen sich Putin an einen Tisch setzen würde oder Russland und die Ukraine an einen Tisch setzen würde. Also wer ausscheidet, sind die Europäer, die als Konfliktpartei in der Wahrnehmung Putins und in der Propaganda des putinschen Regimes dargestellt werden. Natürlich scheiden die USA aus, also das funktioniert nicht. Wer in Frage käme, wäre unter Umständen China, weil China wirtschaftliche Interessen sowohl in der Ukraine als auch in Russland hat und China politische Interessen mit beiden hat. Aber China hält sich die ganze Zeit außerordentlich bedeckt, da sehe ich das nicht. Und gute Dienste, wie sie die Schweiz, die Diplomatie der Schweiz in Genf oder wo auch immer leistet, sind momentan einfach noch nicht reif. Also dazu gibt es noch keine politische Bereitschaft. Auch für die Diplomatie gilt, es muss spezifische Momente und Handlungsoptionen geben, über die überhaupt verhandelt werden kann. Eine Einigung setzt voraus, dass man sich erstmal an einen Tisch setzt und darüber nachdenkt, was sind denn eigentlich die Positionen, die so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner wären. Dies ist momentan nicht zu erkennen, weil Russlands Ziel mit der Entmilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine so amorph und so breit ist, dass es auf die Vernichtung der Ukraine hinausläuft. Und das kann weder die Ukraine noch die internationale Staatengemeinschaft akzeptieren. Und das ist der Grund, weshalb wir immer wieder auf diesen sehr betrüblichen, beklemmenden Befund kommen. Es ist momentan kein Ansatzpunkt für Diplomatie zu erkennen. Das bedeutet im Weiteren, dieser Abnutzungskrieg wird uns weiter beschäftigen.
Manfred Zapper, Sie haben im letzten Tagesgespräch, als Sie Gast waren, haben Sie den Satz zu Russland gesagt, man kann sich seine Nachbarn nicht aussuchen. Also aus der Perspektive auch Europas heißt es ja, früher oder später, wahrscheinlich eben sehr viel später, muss der Westen auch wieder mit Russland reden, wieder mit Russland verhandeln.
Ja, das ist das Elend. Also Sie werden auch mit demjenigen, der das Blut an den Händen hat, irgendwann die Hände wieder schütteln müssen. Das ist das Elend, was auch Diplomatie machen muss. Sie werden, egal ob es jetzt ein Verbrecher wie Putin oder ein anderer Kriegsverbrecher, der für den Völkermord in Mariupol oder so Verantwortung trägt, ein Generalstabschef oder ein Verteidigungsminister Shoigu, werden Sie irgendwann an einem Tisch sitzen müssen, weil nur diejenigen in der Lage sind, den Krieg zu beenden, die den Krieg auch begonnen haben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Russland. Aber was sich verändert hat, ist unsere Wahrnehmung von Russland. Wir haben hier eine Entwicklung, die eine Zäsur einfach darstellen wird. Die Idee der gemeinsamen Sicherheit ist vorbei. Wir haben eine neue Konfrontation, ähnlich wie der Ost-West-Konflikt, zwischen autoritären Regimen oder Diktaturen wie Russland oder China auf der einen Seite gegen offene Gesellschaften, liberale Gesellschaften. Und das, was wir im Verhältnis Europas zu Russland beobachten, ist, dass wir eine ähnliche neue Integration in der Europäischen Union, einen Schub ex negativo sozusagen erleben, ähnlich wie die europäische Integration in den 40er Jahren deshalb so stark war, weil die Bedrohung der kommunistischen Ordnung auf der östlichen Seite Europas zu beobachten war. All das sind Entwicklungen, die wir jetzt in den kommenden Jahren sicherlich als neue Strukturprinzipien der Sicherheitspolitik, der Sicherheitsordnung und der internationalen Ordnung nicht nur in Europa, sondern im globalen Maßstab sehen werden.
Machen wir hier einen Punkt, Manfred Zapper. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne und danke Ihnen.
Das war ein Podcast von SRF.